Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Stammtisch-Trainer. Startaufstellung von heute ist der Oli, der Adi und meine Wenigkeit, der Fabio. Zum Ablauf, wir starten mit dem Thema, wechseln dann zu den Top 3 und am Schluss schließen wir ab mit dem heißen Herdöpfel. Das Thema von heute ist der gute, alte, liebe VAR, Fahr- oder in Stammtischkreisen auch Warschloch genannt. Er sorgt für Diskussionen auf dem und neben dem Platz und man ist sich noch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so eine gute Sache ist. Hand aufs Herz, Adi und Oli. Kennt ihr eigentlich die genauen Regeln, wann der VAR einschreiten sollte und warum?
Natürlich, oder? Wer nicht?
Ja, klar, das lehrt mir die Lehrerin quasi. Hallo? Ich würde vielleicht nur sagen, du hast das schon mal sehr wertneutral eingeführt, das Thema. Ich finde es super. Es kommt, es hat nicht durchgeschonen, was du davon haltest. Mal schauen.
Das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung von der Stammtisch auf dieser Welt.
Okay. Ja. Hast du recherchiert, im Fall?
Richtig.
Aber wenn du mit Bob Andrews gewesen bist und da recherchiert hast, dann kannst du uns vielleicht, kannst du uns ja die Regeln ein bisschen erklären. Da.
Also so wie ich das mitbekommen habe, gilt der Fahr vor allem für recht strittige Situationen. Von denen gibt es, glaube ich, 4 Sorten. Penalty, Hands, dann gelbe oder rote Karte und Wechsel. Also immer so Fehler im Wechsel. Und wenn, der VAR darf eigentlich nur eingreifen, wenn es eine Fehlentscheidung ist. Ja. Und das finde ich eben noch recht speziell. Wenn es ein absolut, dass man wird als Fehlentscheidung deklariert und dann meldet er sich. Und dann kann aber der Schiedsrichter auf dem Platz, hat 2 Möglichkeiten, entweder er geht sich das anschauen, selber, und trifft dann eine Entscheidung. Oder er tut anhand von dem, was er im Ohr bekommt, und tut dann so entscheiden. Ich finde es noch spannend, weil der VAR tut ja dann einen Fehlentscheid aufdecken. Der Schiri kann dann aber sagen, ich habe es anders gesehen, ist mir egal, ich pfeife es anders. Ja. Und das finde ich noch relativ interessant, weil da kann man es ja relativ viel reininterpretieren. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon ein paar Mal so vorgekommen in den letzten Spieltagen, Match und so weiter. Und ich glaube, das ist von der Regel her wäre das der Ablauf. Und da gibt es natürlich viel Spielraum.
Ja.
Und ja, was man von dem Spielraum, ich glaube, da kann man von halten, was man will. Meine erste Frage wäre jetzt eigentlich an euch so ein bisschen, was seht ihr Positives am VAR?
Also, ich finde das Positive, ich habe letztens irgendwie etwas gefunden, einen Artikel darüber, dass der VAR 36 Fehlentscheide in der Schweiz irgendwie verhindert hat. Ich meine, ich glaube, es ist offensichtlich, dass das etwas Positives ist, oder? Dass das Spiel fairer wird.
Ja, für das hat man sich einfach eingeführt und das würde ich dem jetzt schon auch attestieren. Also es ist sicher nicht unfairer geworden. Er hat seine Nachteile, aber er, wie gesagt, also ich denke, er macht das Spiel im Großen und Ganzen.
Aber was wäre denn der Nachteil? Also ich persönlich sehe nicht als Nachteil, aber als noch nicht ganz optimal, weil es auch noch etwas Neues ist und vielleicht noch nicht so ganz ausgereift. Aber es ist einfach noch nicht optimal umgesetzt. Aber wirklich Negatives. Seht ihr etwas, ausser dass jemand mega Freude hat, dass das Goal passiert ist und dann sich nachher nicht mehr freuen darf?
Also was ich eher ein bisschen für eine negative Schiene würde anschauen, ist die Handlungskompetenz von einem Linienrichter zum Beispiel. Also ich finde, der kann jetzt einfach die Fahne aufheben oder er kann sie nicht aufheben. Schlussendlich wird er ja dann, weiss er wird dann eh korrigiert, wenn er es falsch gemacht hat. Und ich glaube, dort finde ich, ist noch speziell. Also beim Schiedsrichter, der kann selber entscheiden, aber beim Linienrichter finde ich, also rein theoretisch, bräuchte es den eigentlich gar nicht mehr.
Ja. Aber wäre das mega schlimm?
Natürlich nicht. Aber ich meine, er zeigt ja auch ein Ding an, zum Beispiel also ein Einwurf links oder rechts. Also er hat ja schon noch seine Kompetenzen, ja. Aber gerade bei so kniffligen Entscheidungen hat er wirklich keine Handlungskompetenz mehr. Finde ich ein bisschen schade. Aber
Ja, ich sehe das Problem jetzt, meine Fragezeichen oder meine Kritik sehe ich jetzt eher aus der Fanperspektive, dass es halt Spiel unterbricht. Es gibt halt längere Unterbrüche. Es ist auch sehr schlecht kommuniziert. Das heisst, das ist halt das, was im Stadion innen passiert. Du siehst, aha, es wird überprüft. Du siehst aber unter Umständen nicht, was überprüft wird. Es wird darauf verzichtet, die Szene in dieser Zeit nochmal zu zeigen, dass du auf der Ränge auch könntest darüber diskutieren. Und das ist so, du bist dann wie so ein bisschen der Garste, wenn du im Stadion innen bist. Das ist das, was ich eigentlich daran kritisiere. Das ist jetzt wahrscheinlich das, was du, Adi, vorhin gesagt hast, ja, das ist mehr einfach eine Frage, wie setzt man es um? Aber genau. Ja, klar. Aber das ist halt so, also wir diskutieren ja, wie er heute ist. Und dort finde ich in solchen Situationen eher ein Ärgernis. Und ich meine, es kommt halt vor, dass du den 2-3 Mal im Spiel hast. Und dann, es nimmt den Spielfluss, es nimmt von dem her auch so ein bisschen die Freude. Es ist selbstverständlich das, was, glaube du, Fabio, vorher angesprochen hast. Du bist am Freuen, du bist am Jubeln. Und du hast mittlerweile gefühlt, darf ich bei jedem vierten oder fünften Goal, wo du Moment, nochmal warten. Er langt sich ans Ohr und fragt nochmal nachher, wie ist es genau. Jetzt in der Schweiz in Volkerzwil, die sollen das nochmal anschauen. Und es ist irgendwie eben, es nimmt so die ganze Dynamik vom Euphorischen dann irgendwie auch von der Ränge weg.
Ja, du hast es ein bisschen angesprochen, eben, Verbesserungen, die man könnte haben. Also wir haben den Fahr und der wird jetzt auch nicht gerade wieder verschwinden in der nächsten Zeit, wo sich ja viele sehr wahrscheinlich wünschen würden, dass das wieder so ist, dass man wie früher kann sagen, man geht in die Stammbeiz und diskutiert jeden einzelnen Fehlentscheid vom Schiri aus. Jetzt diskutiert man darüber, hat der Fahr müssen eingreifen, hat er falsch eingegriffen und so weiter. Ich glaube, es hat sich jetzt einfach ein bisschen verändert in dem Sinn. Und eben, das Spiel hat sehr wahrscheinlich fairer geworden durch den Fahr. Aber eben, Verbesserungen kann man ja immer etwas verbessern. Und ich finde auch, im Stadion, ich habe es jetzt zwar selber wirklich noch nie erlebt, dass ich im Stadion gehockt bin, und also live vor Ort und der Fahr eingeschritten ist und man musste warten und dann nochmal können jubeln. Im Fernsehen habe ich das schon erlebt. Ja. Da habe ich gefunden, okay, Fernsehen ist jetzt nicht so schlimm, gehst halt schnell, stehst auf, gehst aufs WC, kommst wieder zurück und sagst, ah yes, zählt.
Du musst aber nicht wissen, ich kann nicht aufs WC.
Ja. Aber eben, was seht ihr sonst noch für Verbesserungen, die man könnte machen, außer eben, dass man es anzeigt und dass man den Zuschauer eigentlich involviert in die ganze Geschichte und auf Zeit gerade so einen Live-Sticker hat, was genau läuft.
Ja, also eben, ich meine, das ist sicher also wirklich das Wichtigste, muss ich schon sagen. Also weil Transparenz und irgendwie eine Kommunikation, die ein bisschen proaktiv ist, hilft ja schon, oder? Also ich weiss noch, früher bin ich irgendwie, wenn ich im Stadion war, haben wir unsere Kollegen gehabt, die vielleicht nicht im Stadion waren und dann irgendwie das im Fernsehen geschaut haben, dann hat es ein SMS gegeben, hey, ist der Offside oder nicht? Für uns hat das recht so ausgesehen. Ist ja heute nicht einmal besser geworden mit dem VAR, oder? Und ich finde, das sollte man immerhin verbessern. Und wenn jetzt etwas anderes noch wett ist, oder? Also, was ich zum Beispiel gar nicht kann verstehen kann, sind, dass die Aussenlinien, eben jetzt, wenn man vom Linienrichter redet, dass die nicht auch irgendwie halt an der Uhr vom Schiri irgendetwas haben, als wenn der Ball draussen ist, oder? Also, das verstehe ich halt nicht.
Eine weitere technische Ergänzung.
Weil ich glaube halt einfach mit Technik heutzutage kann man sehr viel machen. Sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr nutzen, ohne dass man einfach nur Technik einsetzt und ich sage jetzt auf gut Deutsch gesagt, eigentlich der Schiedsrichter ein bisschen kastriert, also er gar keine Autoritätsperson ist, sondern nur noch ein bisschen ein Ausführer und ein Bote, um zu sagen, schau, das haben sie entschieden und das haben andere gesehen. Das finde ich dann auch schade eigentlich.
Es ist halt viel mehr ein Schiedsrichter gespannt. Und das Problem ist halt, dass der gemeine Fußballfan halt schon eher ein Traditionalist ist in vielen Sachen, denke ich. Und von dem her, wenn du dann solche technische Neuerungen einführst, dann müssen sie einfach auch funktionieren. Also es überrascht mich jetzt eine ganze Kritik. Ich meine, die Torlinienkamera, die hat man eingeführt und es hat niemand gross reklamiert, weil sie hat vom ersten Tag an funktioniert. Und beim VAR, er ist natürlich, es bleibt natürlich der Messensfrage jedes Mal noch. Das ist klar, du wirst ja von dem her nie so können machen, dass er alle zufriedenstellt. Das ist völlig logisch. Aber es sind halt schon, Sachen, wie wir jetzt vorher angesprochen haben, von der Transparenz und so weiter, das hätte man sich auch vorher schon können überlegen können. Man hätte es auch können von anderen Sportarten, gerade im amerikanischen Bereich, abschauen, wie man es auch hätte können machen. Und ja, das finde ich halt, ich denke, da schießt man sich ein bisschen das eigene Bein damit.
Ja.
Übrigens, das mit der Torlinienkamera hat etwa 5 Jahre gebraucht, bis man das umgesetzt hat.
Ja, ja, nach Pilot und allem.
Richtig,
ja,
richtig. Ja, so, die UEFA hat sich da recht lange dagegen gesträubt, gegen die Technik. Also alles, was mit Technik zugehört, hat es relativ lang dagegen gehabt. Aber ja, jetzt, man hat es jetzt eingeführt.
Ich meine, du musst natürlich auch sehen, oder? Ich meine, es gibt schon gewisse Sachen, oder, wo man sich dann extrem gewöhnt ist und du kannst es nicht bis in jede Liga aber einführen, oder? Also, wenn ich jetzt vorher gross gesagt habe, so, ja, Technik sollte man viel mehr nutzen. Ja, aber wie weit aber kannst du denn das noch? Und wenn wirklich der Schiri jetzt irgendwie sich komplett auf am Schluss irgendwie alle Schiri-Kürse sich irgendwie auf das einschiessen. Ja, weißt, wenn der dir einer ins Ohr sagt, kannst du es dir rasch anschauen und entscheiden. Nein, also in ihrer ersten, zweiten Liga in der Schweiz, wahrscheinlich sogar Challenge League, wird es wahrscheinlich noch relativ lang notwendig sein, dass da viel mehr menschlich getestet wird als automatisiert.
Was auch gut ist, dass die das Feedback, also den Hintergrund haben, oder? Dass sie eigentlich aus dem kommen.
Ja, genau, die bauen es eigentlich auf und nachher wird es einfach unterstützt, weil es auch um mehr geht, würde ich sagen, ist absolut fair.
Was ich halt schon finde, ist jetzt gerade in den oberen Ligen, wenn ja dann halt eben nicht mehr der eine Schiedsrichter, oder? Das ist der, wo man nachher weiss, wo sein Auto gestanden ist. Sondern wenn nicht mehr der allein über alles entscheidet, sondern wenn du weisst, es ist ein Team, es ist ein Schiedsrichter-Team und das hat Kompetenzen und das ist halt meinetwegen auch mit einer Kamera noch im Hintergrund oder auf der Tribüne oder was auch immer, das ist ja dann egal. Ich finde, das macht es schon stärker. Also ich finde das eigentlich auch eine gute Sache, weil ja auch das Spiel in den letzten Jahren schneller geworden ist, es ist komplexer geworden, es hat Regeländerungen gegeben, die nicht einfacher, wo das Ganze nicht einfacher möchte. Das heisst, dass man dort nicht die ganze Verantwortung auf einen Menschen drauflädt und das mit einer Freude quasi nur, damit man eben am Abend im Stammtisch weiss, wer das jetzt der Prellbock war. Das macht für mich schon irgendwie Sinn. Also ich bin jetzt da nicht wirklich der extreme Traditionalist, aber eben, es muss das schlussendlich einfach irgendwie noch verheben.
Ja. Ja. Und so, wenn ich jetzt das einordne, würde ich sagen, ihr zwei oder wir drei, wir würden den Fahrrad sicher nicht gerade abschaffen wollen, morgen oder heute oder morgen. Was man sicher in einem anderen Podcast oder einmal diskutieren könnte, sind die ganzen Geschichten mit den Handsregeln oder mit dem absichtlich, nicht absichtlich und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Hauptproblem, das auch noch dazu spielt. Man tut es dann halt einfach wie so ein bisschen im Fahren noch in Dings schieben, weil man weiss ja jetzt, man sieht es. Ja. Aber ob jetzt das absichtlich war oder unabsichtlich. Und ich glaube, beim Offside, dort hat der Fahrer doch absolut seine gute, mit dieser kalibrierten Linie, da kann man jetzt sehr genau sagen, wo, welcher Körperteil, kann man auch diskutieren, ob jetzt ein Körperteil, wo man ein Goal damit schiessen kann, ein Ding ist, wichtig ist, oder ob es einfach sonst ein Körperteil ist. Aber da ist die UEFA auch wieder am Diskutieren, wie sie das wieder sollen. Also, ich habe auch wieder gehört, es gäbe, sie seien wieder eine Regeländerung am Diskutieren. Also, ich glaube, mit diesen Regeln müssen wir einfach mal aufräumen und sagen, haben sie klar definieren, Offside klar definieren, und dann würde mir auch am Fahr extrem helfen.
Ja, ich denke, genau. Wenn du Regeln hast, wo selbst der Fahr irgendwo überfordert, weil sie einfach nicht klar verständlich sind und nicht eindeutig sind, dann ist schlussendlich nicht am Fahr sein Problem. Und was ich vielleicht ganz zum Schluss noch ein bisschen schade finde, ist, dass ich mir so ein bisschen erhofft habe, dass auch die Spielerdisziplin sich ein bisschen wird verändern, wenn sie wissen, das Video alles nochmal angeschaut. Und du siehst aber weiterhin, du siehst Schwalben, du siehst, du siehst Aktionen, wo du musst sagen, hey, look, es sieht jeder, sowieso schon jeder Zuschauer, und jetzt sieht es eben auch noch der Schiedsrichter am Fernsehen, also lass es sein. Das war für mich noch ein bisschen überraschend gewesen, aber ja, spricht vielleicht eher, sagt eher etwas
über Fußballer aus. Ja, definitiv. Also vor allem eben bei den Schwalben, das verstehe ich halt einfach nicht. Oder? Ich meine, Schwalben würden nicht mehr passieren von heute auf morgen, wenn man sie würde bestrafen, wenn es gemacht werden. Und jetzt hat man sie, also ich glaube, das ist, eigentlich wäre es relativ einfach, das wegzubekommen vom Spielfeld. Aber das ist auch mehr eine Regelauslegung und hat jetzt weniger mit dem Videoschiedsrichter eigentlich zu tun.
Etwas muss man den Traditionalisten auch noch lassen, oder?
Die schönen Schwalben.
Die schönen Schwalben.
Wer geht nicht wegen denen vor allem im Stadion? Ja, klar.
Ja, definitiv.
Ja, gut, dann kommen wir vom VAR, von seinen 3 Buchstaben, kommen wir zum nächsten Thema. Hat auch mit 3 zu tun.
Und das sind unsere Top 3. Das mal mit der Goals, eigentlich die Mutter von allen Top 3, würde ich fast sagen. Wir reden über die 3 Goals, die uns am bleibendsten sind. Das heisst nicht zwingend die, die uns am glücklichsten gemacht haben. Aber solche, die für uns bleibend sind, weil sie schön gewesen sind, weil sie bedeutend gewesen sind, vielleicht weil sie überraschend gewesen sind, vielleicht auch enttäuschend und niederschmetternd oder halt einfach emotional für uns selber oder für andere Leute einfach bedeutend. Und ich bin sehr, sehr gespannt, dass wir da für eine Runde zusammen haben. Wie immer wissen wir nicht voneinander, was für Goal das wir haben. Wir hoffen immer, dass es keine Überschneidungen gibt. Es gibt ja doch relativ viel Goal, auf dem, seit es den Sport gibt. Aber ich würde es nicht ausschliessen. Und ich hoffe, dass es nicht bei mir stattfindet. Ich wage es jetzt aber trotzdem mal, mich als letztes an 3 zu nehmen. Und wir fangen doch mal mit dem Fabio seinem 3 an.
Ja, mein Platz 3 von den Goal, wo wir geblieben sind. Ich würde sagen, keine Top-3-Rubrik ohne den Zlatan.
Absolut.
Das Spiel war England gegen Schweden, ein Freundschaftsspiel. Ich weiß nicht genau, welche Minute das war. Auf jeden Fall Zlatan Ibrahimovic, so quasi 20 Meter hinter dem Strafraum, packt er den Fallrückzieher aus und schießt einen Fallrückzieher 30, 35 Meter ins Goal. Und es war, glaube ich, 4-2 für die Schweden. Also eben, das Freundschaftsspiel, es ist nicht um viel gegangen. Darum ist es auch nicht weiter vorne, sondern nur auf dem Platz 3. Aber für mich eigentlich ein perfektes Goal. Ein Fallrückzieher, alles das, was man so als Ästhetik wünscht im Fußball. Und er packt den einfach aus. Und zwar nicht einfach im Strafraum, sondern weit, weit hinten. Und ja, ich bin mega überrascht gewesen. Ich habe das Goal gesehen und habe gesagt, also, ja, das ist für mich Fußball. Wenn einer so einen Mut hat und so Eier hat und dort dann Bicicletta auspackt, definitiv für mich in den Top 3.
Ja, das ist wirklich sehr ein bleibendes Goal gewesen, ja. Mein Goal ist von einem Stürmer, der auch in meinen Top 3 war, von den Top Stürmer, von den Top 3 Stürmer, Dennis Bergkamp, ist an der WM 98 gewesen. Dort hat er das entscheidende 2-1 in der 89. Minute geschossen. Es war nachher ein langer Pass auf ihn. Er hat den perfekt abgenommen im Strafraum, macht den Haken und schießt ihn nachher mit dem Ausserrist eigentlich ins Kreuz rauf. Es ist, muss man sicher auch noch einmal das Video anschauen. Wir werden die Goal, die wir jetzt auch als Video werden finden, wir werden sie wahrscheinlich finden, können wir sonst auch noch rasch verlinken auf irgendwie im Podcast, dass ihr die auch anschauen könnt. Blubben ist natürlich eigentlich das Goal, vor allem wenn man den Kommentator von dem Goal sieht. Ich weiss nicht, wie manchmal er den Namen Dennis Bergkamp sagt nacheinander. Das ist etwa 10 Mal und es wird immer lauter. Also darum verzichte ich jetzt darauf, dass er jetzt wiederholen will. Am Schluss schreit er einfach nur noch den Namen raus. Und eben, es war halt das matchentscheidende Goal im WM-Viertelfinal gegen Argentinien.
Ja, spektakulär. Ich gehe in die Champions League, obwohl ich sonst nicht so ein Riesenfreund bin von der Champions League, aber ich gehe auch ein bisschen zurück ins Zeitalter, wo ich noch als kleiner Bub geschaut habe. Oder nicht Kuchli, aber doch immerhin Bub. Und zwar am 28. Mai 1997, Champions League-Final in München. Jetzt zwei wissen schon was.
Nein, sagt mir noch nicht.
Okay, es wird gerade kommen. Final Dortmund gegen Juventus Turin.
Ah, oh, ja.
Lars Ricken. 71. Spielminute. Der Spielstand zu dem Zeitpunkt war 2-1 für Dortmund gewesen und Juve hat gedrückt, hat logischerweise den Ausgleich wollen machen. Eben, man ist in den letzten 20 Minuten gestanden von dem Spiel und Lars Ricken kommt rein. Aus dem Lauf raus, also kommt auf der rechten Seite, tankt sich durch und aus dem Lauf raus hebt er den Kaib über den Goalie, der viel zu weit außen steht, wo aber keine Regung macht und entscheidet das Spiel. Und das ist so, also ich bin dort, wie gesagt, noch relativ klein gewesen, aber dort bin ich, glaube ich, gestanden. Also wirklich irgendwie, wo der Ball drin war, irgendwie auch bei mir alle in dem so, what? Und Ich glaube, man hat nachher nicht mehr allzu viel gehört vom Lars Ricken. Leider hat nicht mehr so viel gerissen. Aber mit dem Goal hat er sich nicht nur bei allen Dortmund-Fans sicher unsterblich gemacht. Und ich glaube, wer das Spiel gesehen hat und den Namen Lars Ricken gehört, der wird auf immer das wahrscheinlich auch das Spiel mit dem Goal verbinden. Ich habe ehrlicherweise nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt, dass zwei Goal vorher vom Kalle Riedle gewesen sind, obwohl er ja eigentlich dann mehr zu dem Sieg beigetragen hat. Aber wie gesagt, Lars Ricken ein Riesenhammer und unbedingt anschauen, wenn er ja, auf unseren
Links was noch speziell war, er ist doch gerade erst eingewechselt worden. Kann das sein, dass also es seine erste Ballberührung noch war? Oder so
ich habe es auch so in Erinnerung.
Ja, okay.
Und er war noch ein sehr junger Spieler gewesen auch. Also das natürlich noch ein mega Sympathiewert dann auch. Und in München am 28. Mai 1997. Ja.
Sehr schön.
Fabio, wir sind wie bei dir.
Ja, dann kommen wir schon zum Platz 2. Das ist bei mir ein emotionaler. Ich habe eigentlich die Schönheit vor das Emotionale gehabt in dieser Top 3. Und bei dem Goal, das bei mir auf Platz 2 ist, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es genau gesehen habe, wo es passiert ist. Es war vor dem Fernsehen gewesen, leider nicht live, aber es war in Luzern in einer Bar gewesen. Und ich weiss noch, es hat dann Bierdusche und alles ist irgendwo rumgeflogen und einfach alle am Jubeln, sind sie wahrscheinlich etwa 25 gewesen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, in einer Bar 25 Leute, das gäbe es heute nicht mehr. Und das eben Bier und alles ist geflossen und das war in 2007 gewesen. Und zwar ist das ein 3-2 im Göpp-Halbfinale.
Nein, das gibt es doch nicht.
Zwischen FC Zürich und dem FC Luzern. Und eben 92. Minute und dann packt der Paquito den Hammer aus.
Ja, Paquito, genau.
Und bringt uns im Göpp-Finale. Über den reden wir nicht, aber
lieber nicht.
Halbfinale. Ich weiss einfach noch, ich habe plötzlich bei dir gehockt und so gedacht, jetzt ist irgendetwas nicht mehr gut. Das eben, es hat von überall ist alles umgekehrt, umgeworfen worden und so. Einfach nur noch am Jubeln. Und ich weiss einfach, dass wir nachher, nach dem Abend, sind wir in die Stadt, in den Ausgang. Und es ist einfach, es war quasi eine Freinacht gewesen. Aber halt nicht eine richtige Freinacht, sondern wir haben es zu einer Freinacht gemacht. Aber es sind, glaube ich, auch so Szenen gewesen, wo man dann auf die Brücke, auf die Seebrücke gegangen ist, rumgumpen und alles Zeug. Eine riesen Abend gewesen. Emotional für mich eigentlich auf dem ersten Platz, aber vom Schönheit vom Goal gibt es noch eins Besseres. Sorry, Adi.
Ja, bei mir das ist mein Platz 1 gewesen, darum habe ich geflucht. einfach kurz dazu sagen, ich bin dort im Hartturm. Es war sicher ein recht eindrückliches Goal gewesen. Ich bin zwar in der Fankurve gehockt, gestanden. Von dem her hat man nicht so viel gesehen, weil es ist auf dieser Seite passiert. Aber das hat man dann nachher noch gut einmal können anschauen. Und es war natürlich sehr emotional gewesen, ja, der Einzug. Weil wir sind die Aufsteiger gewesen, oder? Und sie sind amtierende Meister gewesen. Also auch relativ klare Vorzeichen. Ja, ist eine schöne Erinnerung, definitiv, ja.
Ja, ich mag mich auch noch erinnern, ich bin dort auch in einem Pub innen gewesen, oder in einer Bar und eben, wie der Fabio es beschrieben hat, du siehst das Goal und überlegst du kurz, ist jetzt das wirklich passiert? Und in dem Moment können wir auch schon Bier und München und Chips und alles fliegen. Das gäbe es kein Morgen. Ja, das ist stimmt, das war ein geiler Moment gewesen.
Ich glaube, noch nie so viele Leute umarmt wie an diesem Abend.
Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, ich habe das Goal nicht genommen, aber ich habe gedacht, eigentlich hat es so den Wert, um da reinzukommen. Julian Filipescu, das entscheidende Goal für den FCZ in der 93. Minute, wo nachher die Meisterschaft entschieden hat. Ich meine, dort, ich will schon nicht wissen, was dann wahrscheinlich abgegangen ist, irgendwo in einer Zürcher Bar. Also weißt du, so Zeug, das ist ja der Hammer. Also,
ja, ich habe jetzt auch mehr Goal genommen, halt, wo wir irgendwie geblieben sind, oder? Und ich meine, das Goal, ja, wäre mir sicher auch geblieben, wenn das mein Verein gewesen wäre. Das ist,
also wir reden jetzt über das Göpp-Halbfinale, aber wenn so ein Goal dann nachher die Meisterschaft entscheidet in den 93 Minuten, aber eben, das ist so, jetzt müssen wir einen ganz abdroschenen Spruch, das schafft nur Fußball. Aber ja.
Genau.
Das ist schon geil. Adi, dein 2 ist ja noch nicht geklaut worden, das kannst du noch bringen.
Nein, noch nicht. Ich hoffe, ich nehme jemandem noch jetzt auch irgendetwas weg. Nein, bei dem habe ich eigentlich am meisten Angst gehabt. Beim Paquito habe ich jetzt weniger Angst gehabt, eigentlich, aber in dem Fall. Mein 1 ja, ist noch ein bisschen länger. Entschuldigung, mein 2 ist noch ein bisschen länger her. Ist das Eröffnungsspiel WM94. Ist eine von meinen ersten Erinnerungen, die ich hatte, so von Fußball am Fernsehen. Eigentlich, wenn man das Goal anschaut, ja, Goalie-Fehler, überhaupt nicht gut geschossen aus meiner Sicht. Also klar, er geht rein, von dem her ist okay. Aber ich habe das dort gesehen und nachher relativ lang keine Bilder mehr gesehen von dem Goal. Und irgendwie, je länger das her war, umso mehr hat man gemeint, umso weiter weg war es, umso besser hat er geschossen. Irgendwie am Schluss habe ich fast gemeint, er war wahrscheinlich etwa von 30 Metern geschossen.
Hast du schon gesagt, das Spiel? Sorry.
Nein, noch nicht. Aber USA gegen Schweiz, eben das Eröffnungsspiel von der WM94. Ich habe gedacht, weißt du, mit dem Fußball-Podcast, das ist vorausgesetzt, dass man gerade muss wissen, wer das ist.
Also ich habe es gewusst.
Ja, natürlich. George Breggi, Freistoß, falls das noch nicht ganz klar wäre. Und eben in der Erinnerung ist er immer ein bisschen weiter weggekommen, bis ich dann jetzt eigentlich auf Vorbereitung zu dem Podcast jetzt noch einmal angeschaut habe, müsste sagen, so, ja, ist nicht eines der schönsten Goal, die ich gesehen habe, aber ist eben eines der emotionalsten und eines der bleibendsten. Und darum habe ich das auf Platz 2.
Es war ja nachher 1-1 und der Ausgleich war ja eigentlich genauso schön. Es war ja auch ein Freistoß.
Es war eigentlich noch schöner gewesen.
Ja, genau.
Ja, definitiv. Ja.
Ja, das ist lustig, dass du uns gerade die Zeit führst. Ich bin nämlich auch dort unterwegs. Ein paar Monate früher, 1993 war das noch, an der Quali für die Qualifikation für die WM in den USA. Und zwar das 1-0 von der Schweiz gegen Italien in Bern. Marc Hottiger. Und das ist so für mich so die erste, ja, wie soll ich sagen, Nationalmannschaftskampagne, die ich so ein bisschen mitbekommen habe, wo man dann dort auch wirklich unter Roy Hodgson eine super, super Vorbereitung gespielt hat. Und man hat das Heimspiel in Italien 2-2 gespielt und das ist eigentlich schon eine Sensation gewesen, das grosse Italien. Muss ich das mal geben, die Schweiz ist dort zu dem Zeitpunkt 1993, seit, wenn ich jetzt das richtig recherchiert habe, seit 1966 nicht mehr an einer WM-Endrunde gewesen. Und hat plötzlich irgendwo da eben gegen das grosse Italien 2-2 gespielt und vor allem dort 2-0 geführt und dann irgendwo in der Nachspielzeit noch 2-2 überkommen. Und dann ist Italien in die Schweiz gekommen, zu Bern, ausverkauftes Haus, noch das alte Wankdorfstadion. Und das ist eben, das ist wirklich ein Gassenfeger gewesen dort noch. Also da hat jeder über Fußball geredet, über das Spiel. Und dann, ich habe das Goal ehrlich gesagt auch ein bisschen anders in Erinnerung gehabt. Ich habe es jetzt nochmal angeschaut. Aber das ist jetzt definitiv auch so ein emotionales Ding, wo der Marc Hottiger sich, also ja, irgendwo die Absitzfalle ausgehebelt wird, er plötzlich alleine vor dem Goalie steht und dann den reinschiebt. Und ich habe nur noch in Erinnerung gehabt, dass er nachher an die linke Ecke gefahren ist, zu jubeln, aber das ist so lustig, was mir dann als Kind halt von dem Goal noch, einem noch bleibt. Aber ja, das ist meine Nummer 2, eben auch aus frühen Jahren.
Ja.
Ja. Wir sind beim 1 angekommen, bei der unser Top-Goal, Fabio, du darfst anfangen. Ich habe eine Vermutung.
Ja, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, da muss ich mich enttäuschen.
Ah, du hast nicht dein eigenes Goal?
Natürlich
du nicht. Ich habe gesagt, darüber geredet hast. Okay.
Ich habe gesagt, es ist nicht so emotional, das Eis, sondern es ist für mich einfach pure Ästhetik und darum absolut gerechtfertigt auf dem Platz 1. Und zwar, es ist ein Goal, wo so eigentlich gar nicht hätte können stattfinden. Und zwar, es war ein Freistoß in einem Freundschaftsspiel und das Spiel war Frankreich gegen Brasilien. Und da ist so ein kleiner, 1,60 Meter grosser Verteidiger angelaufen und hat mit dem Ausserrist, mit dem linken Ausserrist, den Ball so weit um die Mauer umzirkelt und der Fabian Barthez im Goal von Frankreich hat die Welt nicht mehr verstanden. Das Ding hat so eine komische Flugkurve gehabt. Das hat man versucht dann im Schluss irgendwie zu berechnen und man hat gemerkt, das kann man gar nicht berechnen, das geht gar nicht. Und zwar natürlich die Rede von Roberto Carlos, sein Freistoß-Goal, aber es war ein Freundschaftsspiel gewesen, aber trotzdem für mich, wenn ich an Goal denke, dann kommt mir automatisch der Freistoß in den Sinn. Kleine Anekdote, in meiner Fußballkarriere hat man mich an vielen Orten den Ausserrist genannt. ist so die bevorzugte Art und Weise, wenn ich Fußball spiele.
Nicht
und
der Roberto Carlos.
Für mich. Nein, der Roberto Carlos. Ich habe leider nicht so dicke Oberschenkel wie er. Aber für mich einfach vom Dings her, vom Anlaufen her, von der Schusstechnik, vom Schuss, vom Goal, einfach pure Magie, wie der das Goal geschossen hat. Und dann, wenn ich so an das Goal denke, das ist mir gerade, einfach zack, ist mir das Goal in den Sinn gekommen und ich muss sagen, hey, ja, das ist für mich. Aber es ist nicht einmal ein wichtiger Match gewesen, also Freundschaftsspiel hin und her, aber einfach vom A bis Z ein schönes Goal und von mir aus gesehen eigentlich das Schönste, was ich je gesehen habe.
Ja, verdient auf dem Eis, definitiv.
Ja, definitiv, ja.
Adi, hast du noch ein Ersatzeis oder bist du...
Ja, ich nehme noch eins, weil ich hatte 6 vorbereitet. Fabio hat mir jetzt auch noch den Roberto Carlos, der bei mir auf dem Fifi war, das hat er auch noch. Ich hatte noch
du verstehst etwas von Fußball.
Ich sehe es. Nein, ich hatte noch ein 2 Dennis Bergkamp-Goal, aber das fände ich zu langweilig, oder? Da wäre zu viel Bergkamp und zu viel Holland in dieser Serie. Darum entscheide ich mich für ein anderes Goal, wo einfach aufrutscht. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass es 1 ist. Wahrscheinlich würde das eher aber irgendwie als 3 kommen. Aber ich nehme es jetzt einfach als 1, weil es ist wirklich ein wunderschönes Goal. Ist im 2004 passiert, am 13. Spieltag von der Premier League. Der Wayne Rooney hat in diesem Jahr von Everton nach Manchester gewechselt. Grosser Verrat an Everton eigentlich, muss man sagen. Hat noch nicht so eingeschlagen, wie er hätte sollen oder wie alle gerade erwartet haben. Eben 13. Spieltag. Er hat dort einen Doppelpack gemacht und vor allem sein erstes Goal ist, ihr seht es, wenn ihr reinschaut, das ist wirklich einfach eindrücklich. Es gibt eine lange Flanke eigentlich von United. Nachher wird er geklärt und der zweite Ball, irgendwie, ich hätte es 18, 19 Meter vor dem Goal, kommt zum Rooney, er nimmt ihn einfach direkt und haut ihn einfach unter die Latte, Direktabnahme. Rooney in seinen jungen Tagen hat einfach, wenn es um Weitschuss gegangen ist, einfach ja, sicher nicht viel Konkurrenz gehabt, würde ich jetzt behaupten, wenn es darum geht, dass er möglichst fest ins Goal geht. Und das war eines der schönsten Goal gewesen.
Ein Hammer auf dem Eis bei dir. meine Nummer 1 hat viel von dem, was der Fabio vorher gesagt hat, so die Emotionen, auch die Schönheit vom Goal selber und die Bedeutung. Und ich denke, das ist vielleicht ein bisschen unkreativ, aber ich komme nicht um das herum. Und zwar ist es Mario Götze, WM-Finale in Brasilien 2014. Es ist natürlich Bedeutung, weil es den Weltmeistertitel bedeutet hat für Deutschland dort gegen Argentinien. Es ist aber einfach auch wunderschön gewesen. Also, wenn man es jetzt mal nochmal anschaut, das ist eben mit der also von links kommt die Flanke vom André Schürrle, der sich dort durchtankt. Er hat sich irgendwo dort vom Verteidiger weggeschlichen, innerhalb von kürzester Zeit, nimmt sie mit der Brust an und kommt eigentlich, setzt eigentlich gar nicht auf dem Boden auf, sondern haut dann nachher eigentlich im Fallen mit dem linken Fuß nachher am Goalie vorbei ins Netz und das nach so einem langen Spiel, also nach einem langen Turnier und dann in der, weiß nicht, 112 oder 113. Minute, dann so ein Schlusspunkt ist für mich ganz klar das Nummer 1 von diesen Goal, die ich jetzt da würde bringen. Kommt dazu, dass schön. Für mich als Deutschland-Fan natürlich dann auch noch eine persönliche, emotionale, wie soll ich sagen, Note dabei hat. Und darum ist da nichts anderes mehr im Weg gestanden.
Ja. Spannend auch, was aus diesen 2 Protagonisten geworden ist, von dem WM-Goal damals.
Ja. Schürrle und Götze, also der eine spielt gar nicht mehr, der andere jetzt bei PSV Eindhoven.
Ob der sehr erfolgreich übrigens.
Ja.
Stand jetzt.
Ja, das ist ja das, was man sich so ein bisschen fragt. Und jetzt zu fest wäre tief zu gehen zu dem Transfer. Aber ich glaube, er hat das wirklich gebraucht, aus dem deutschen Fußball mal ein bisschen rauszukommen. Weil dort halt, er ist immer mit dem Goal in Verbindung gebracht worden. Und das ist natürlich ein Druck, glaube ich, den er gespürt hat. Und das ist die Hoffnung gewesen, dass wenn er dann einmal so ein bisschen an den Rücken zukehren kann, dass er vielleicht dann wieder so ein bisschen die Freude am Spiel kann gewinnen. Kommt er dazu, dass halt einfach auch die letzte Station ihm rein taktisch nicht so entgegengekommen ist. Ich finde, man hat ihn dort zum Teil auf Positionen eingesetzt, wo er seine Stärken nicht wirklich zeigen konnte. Aber wie gesagt, das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema in einem anderen Podcast. Ich würde mich freuen, wenn er da irgendwo sein Glück findet in Holland und vielleicht irgendwann gleich wieder in eine grössere Liga zurückkommt.
Oder in die Schweiz?
Ja, ich habe ja gesagt, grössere Liga.
Die Superliga, ja, eben, wir
haben ja, das schon. Wenn es Superliga heisst, dann muss es super sein.
So, das sind unsere Top 3 gewesen, Top 3 Goal. Ich hoffe, sie haben euch auch gefallen. Wenn ihr findet, Schwachsinn, ich hätte noch vieles geiles Goal, dann dünnt doch die einfach auch noch reinschreiben, auf Instagram beispielsweise. Wir sind gespannt, wir schauen sie uns sehr, sehr gerne an und kommen zum dritten Teil von dieser Sendung.
Also, der dritte und letzte Teil, wie angekündigt, ist unser heisse Herdöpfel. Die anderen zwei wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. Darum gebe ich mal meine Thesen raus. Es ist irgendwie so ein bisschen eher plakativ natürlich und nicht ganz, oder noch nicht ganz so ernst zu meinen. Für mich ist die Frage, gewinnt schon bald einfach das beste Farmteam aus der Super League die Schweizer Meisterschaft? Ich mache kurz noch ein Intro, was ich damit meine. Meine Lausanne und GC, wissen wir alle, oder, sind ja Partnerteam, Farmteam, wie man es nennen will, von Nizza bzw. Von den Wolves. St. Gallen war der Frühling im Gespräch gewesen, ich weiss nicht wie intensiv, von RB Leipzig. Und für mich stellen sich eigentlich zwei Fragen, die ich gerne von euch würde beantwortet haben. Das erste ist, sollen wir eigentlich als Farmteams auftreten? Sollen wir auch diesen Talent ausbilden? Und das Zweite ist eigentlich für mich die Frage, es gibt ja auch noch ein anderes Farmteam-System, zum Beispiel wie es RB Salzburg auch ein bisschen in Österreich durchführt. Und das wäre, sie haben in der zweiten Liga noch Liefering, wo sie zum Beispiel auch Spieler auslehnen. Ist für mich auch die Frage, sollen wir in der Schweiz vielleicht auch eher schauen, dass wir eine Challenge League vielleicht mit Spielern füllt, die von den Clubs von der Super League herkommen. Und dann halt dafür U21 vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Ja, also ich würde euch gerne das Wort dazu überlassen.
Also ich habe gerade vorgestern eine Reportage gelesen, wieso das momentan der österreichische Fußball weiter sei als der Schweizer Fußball. Und dort ist eigentlich unter anderem ist eben eine These gewesen, in Österreich wird das so gepflegt, dass eigentlich also die U21 oder die Nachwuchsmannschaft oder die zweiten Mannschaften von der österreichischen Liga dürfen eigentlich bis in die zweite Liga aufsteigen. Ja. Und sie hätten das wie so als Wettbewerbsvorteil gehabt, dass wenn die Jungen von einer Profimannschaft eigentlich wenn die ihre Sporen abverdienen, dann gehen sie in die zweite Mannschaft und die spielt dann in der zweiten oder in der dritten Liga und hat durch das ein relativ höchstes Niveau. Und in der Schweiz ist es, glaube ich, Erstliga-Promotion oder Erstliga sogar.
Ich glaube, Promotion also, das heißt, eben nicht. Ja.
Vierte Liga und ich glaube, das ist schon nochmal ein anderer Rhythmus und ein anderes Feeling, wenn man in dieser Liga spielt. Und eben, also das, ich habe gemerkt, dass der Artikel hat eigentlich gesagt, dass die Österreicher drum momentan den Vorteil haben, gegenüber den Schweizer Teams jetzt auch europäisch gesehen, sie sind glaube ich mit etwa drei, vier Mannschaften immer noch europäisch dabei und leben dort das ein bisschen, also mehr, besser und sind halt die Ausbildungsliga-mässig uns ein bisschen voraus.
Ja, aber gell, es ist ja auch bei uns so, dass es gang und gäbe ist, dass du als Superligist Spieler, wo du Potenzial siehst, aber wo du noch nicht so kannst einsetzen, halt irgendwo auslehnst. Und das ist ja dann eigentlich das gleiche System. Du hast halt einfach nicht eine fixe Mannschaft, wo sie vielleicht den Vorteil haben, dass sie auch schon mit ihren späteren Teamkameraden wieder zusammenspielen. Aber im Prinzip ist es ja nicht so, dass sie dann in der Schweiz auf der Bank versauern, während sie in Österreich schon zum Einsatz kommen. Es ist, glaube ich, sind so ein bisschen zwei Themen, die du jetzt angeschnitten hast. Das eine ist ja, ob wir eine Liga zulassen sollten, wo wir halt dann auch Farmteams, also wo die Superligisten auch Farmteams sind. Eben, du hast das Beispiel GC zum Beispiel genannt, das ist jetzt kein Superligist bekanntlich. Aber, wo vielleicht den Vorteil hat, dass man dann Spieler hat, die da spielen, die sonst vielleicht nicht kommen würden. Auf der anderen Seite dann aber halt, und da bin ich relativ eindeutig der Meinung, dann halt auch kein Gesicht von dieser Mannschaft rum ist. Du
ich glaube, dass auch die Liga nicht würde wirklich profitieren, selbst wenn sie noch erfolgreicher würde durch das Modell international, weil halt einfach keine Bindung mehr zu den Fans würde da sein. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen überromantisiert, aber ich sehe das so. Ja, und das andere Thema ist dann, okay, wie machen wir es innerhalb von der Schweiz? Aber mich dünkt das erste Thema fast ein bisschen brenzliger noch.
Ja. Aber das mit der Fußballromantik stimmt natürlich schon. Und wenn man dann eben die Mannschaften anschaut, wo eben mehrheitlich aus Leihspieler bestand, das ist ja dann wirklich keine Identifikation mehr rum. Und trotzdem gibt es dann wieder die, die vor Fankurve stehen und ihr Logo küssen, obwohl sie eigentlich ja nur ausgeliehen sind und nach einem Jahr wieder gehen. Ich finde das immer noch so recht speziell. Also sie versuchen ja gleich irgendwie eine Identifikation herzustellen, aber es ist halt nicht wirklich glaubwürdig.
Also glaubst du das Amix?
Natürlich.
Wenn sie nicht jubeln oder? Gegen einen Club, wo sie mal ein Training absolviert haben. Oder?
Das ist genau, aber ich sehe halt einfach die Entwicklung in dem Sinn, ist halt genau auf das aus. Auch Topclubs haben jetzt mittlerweile an dem, früher hat man gekauft, für viel Geld hat man gekauft. Mittlerweile tut man für weniger Geld auslehnen. Und ich glaube, das hat sich jetzt von unten bis in die Spitzen auf, hat sich das ein bisschen gezogen. Und auslehnen ist momentan halt einfach vom Geschäftlichen her ein sichereres Modell. Und
es ja, ist einfach ein Investment, oder? Also es ist ein Investment, natürlich. Wo du sagst, so, look, der hat irgendwie, könnte einen Upside haben, oder? Er hat ein Talent. Wir wissen aber nicht, ob er es schafft, oder? Statt den in zwei Jahren zu kaufen, wenn er sicher schon fast gut ist, kaufen wir jetzt irgendwie für 1, 2, 3 Millionen und setzen ihn irgendwann in eine kleinere Liga. Ja.
Darf ich mal, ich weiss, es ist dein Herr Döpfel, aber darf ich da ganz leicht weiterdenken und mal eine Frage zurückstellen? Wie, jetzt mal angenommen, du bist Fan von einer Mannschaft, wo es heisst, hey, wir haben jetzt einen Jackpot gezogen, wir sind jetzt Farmteam von dieser grossen Mannschaft da, das gibt uns Millionen und super Spieler und so weiter, ja. Wir sind jetzt aber dafür halt einfach ein Farmteam, wie wir es jetzt eben zum Beispiel bei Lausanne oder bei GC und so weiter auch sehen. Ihr als Fans, also ich meine, ich bin sehr Fan, aber ich stelle jetzt mal die Frage da, könnt ihr mit dem etwas anfangen? Oder was hat das für euch für Konsequenzen? Wenn eine Mannschaft, die du dein Leben lang schon irgendwo unterstützt, was macht man als GC-Fan, wenn man das hört?
Ja gut, als GC-Fan hat man natürlich ein allgemeines Problem, natürlich, oder? Aber nein jetzt Spass beiseite und jetzt die alle GC-Fans
verlieren. Hey, Rekordmeister, hey!
Nein, ganz ehrlich, es ist ein schwieriges Thema und ich finde, man sollte dem halt ein bisschen mehr Rechnung tragen und das nicht einfach den einzelnen Verein überlassen, oder? Jetzt auch als Schweizer Fußballverband vielleicht oder als Liga, oder? Dass man dort sagt, also es gibt es auch, aber ich weiss jetzt nicht, wie hoch die Einschränkungen sind. Es gibt eine Anzahl Leihspieler, die man haben darf, vielleicht eine Anzahl Leute, die nicht in der Schweiz ausgebildet sind, alles so Sachen muss man irgendwie einschränken. Ich bin der Meinung, so, wenn jetzt ein FCL spinnt jetzt einfach und sagt, mit Juventus irgendwie eine Kooperation hat, wo sie sagen, du, schau, wir lehnen zwei bis drei Spieler aus, die sonst in der U23 bei uns spielen, die einfach auf Schweizer Niveau top sind, also Stammspieler sind, muss ich sagen, wenn es dort nicht eine extreme Abhängigkeit gibt vom Hauptteam, wo sagt, du schau, der muss in dem Fall jedes Spiel so und so viel spielen und der ist am Schluss gar nicht, also ist wirklich gar nicht gut, oder? Dann, das finde ich dann ein bisschen fragwürdig, oder? Wenn es sportlich noch reingeht. Aber wenn man sagt, so, schau, du kommst den Spieler rüber, eben relativ günstig, wir könnten uns den nie leisten, er würde nie in der Schweiz spielen. Ich glaube, ich würde das halt auch die ganze Mannschaft stärker machen. Und ich glaube nicht, dass wegen ein paar Spielern ein Gesicht verloren wird. Wenn ich jetzt anschaue, was bei GC und bei Lausanne ist, muss ich so sagen, ja, sehe ich jetzt noch nicht, dass die extrem einschlägen gerade. Dort verstehe ich jetzt nicht, dass zum Beispiel, also vor allem bei Lausanne, dass dort vielleicht nicht noch eine Stufe ein bessere Spieler gekommen sind, weil ich glaube, sie hätten noch ein paar bessere. Und dafür einfach irgendwie so kurz die Schweizer Liga dominieren, irgendwie die zwei, drei Spieler, oder? Das hätte ich irgendwie das Gefühl.
Weil halt das Interesse von der abgebenden Mannschaft ja nicht so gross ist. Also ich meine, da schreibt sich weder Wolverhampton noch Nizza irgendwo auf die Fahne, hey, voll geil, wir sind mit unserem Farmteam Meister geworden in der Schweiz. Sondern das ist ja dann eigentlich wirklich nur noch Mittel zum Zweck für die eigene Mannschaft.
Ja, aber du musst natürlich schon sehen, oder? Ich meine, eine gute Saison als junger Spieler, wo du eigentlich von einem Mitläufer zum Stammspieler und Führungsspieler wirst. Man muss auch sehen, oder? Eine ganze Saison voller Erfolg, oder? Voller positiven Sachen kommt, stärkt das Selbstbewusstsein, um auch in so ein grosses Team reinzukommen, eben, wie es die zwei auch könnten sein. Also, ich glaube, man muss dort schon auch sehen, oder? Es kann schon auch noch etwas bringen. Ich glaube nicht, dass sie würden sagen, hey, yeah, wir sind mit GC Meister geworden, das interessiert sie wahrscheinlich weniger, aber wenn die jetzt zurückkommen und sagen, oh, okay, doch, die könnten etwas, oder sehen, nein, es reicht wahrscheinlich nie für uns, ja, dann der bringt es ja nicht so viel natürlich. Ja.
Ich habe mir gemeint, weißt, in dem Moment, wo die abgebende Mannschaft oder das Management dort sich überlegt, okay, wer schicken wir jetzt noch in die Schweiz, dass dort ja wahrscheinlich nicht so, okay, wer braucht jetzt GC im Moment noch zum Aufsteigen? Jetzt braucht es noch einen auf der Stürmerposition. Okay, nein, jetzt geben wir einen, der bei uns auch noch gut wäre, aber wir wollen jetzt, dass die da aufsteigen. Also, ich glaube, dass
nein, ich glaube nicht, dass sie so denken, aber ich glaube, sie sagen, du, schau, wir haben so und so viele Spieler und der Spieler spielt bei uns nicht, aber wäre schön, wenn der ihre Profiliga spielt und dann ist es vielleicht ihnen auch egal, ob GC dort besetzt ist oder nicht, oder wer auch immer.
Und das macht dann aber
ja, es geht wirklich, es geht nicht nur um die Spielpraxis.
Entschuldigung, Fabio.
Es geht dann auch wirklich schlussendlich nur um die Spielpraxis für die Spieler.
Ja, was sehr entscheidend ist halt in dem Alter, oder? Ich meine, eben, es bringt ja nichts, wenn du einfach nur auf der Bank hockst, oder?
Ja, aber eben, das ist das, was ich raus will. Ich finde, wenn man eigene hat und die dann auf der Bank hockt, weil eben einer kommt, wo man ja aus einem Ding geht, dann finde ich es dann auch wieder nicht gut. Und das ist das, was mir dann ein bisschen, also was ich Mühe hat. Und ich sehe es ehrlich gesagt, ich hätte dann wirklich Mühe, wenn jetzt ein grosser Verein würde einsteigen beim FC Luzern und würde sagen, ja, okay, ihr seid jetzt unser Farmteam, wir schicken da zwei, drei Spieler. Hätte ich, glaube ich, schon wirklich keine Identifikation mit den Spielern, die auf dem Platz stehen. Auch wenn sie für Luzern spielen, mit dem Liebling auf dem Platz stehen. Aber wenn sie dann halt einfach den Jungen, wo man ja eigentlich sagt, wo das Grundkapital ist vom Verein, finde ich, das schnell wieder, ja. Aber dann müsste man sich einfach anders orientieren und auch anders vor allem präsentieren, finde ich.
Also ich das ist am Schluss ja auch, mach noch.
Also ich, eben zum jetzt da noch einen schnell einhaken, ich hätte als Fan Riesenmühe, muss ich sicher sagen. Und eben, wie gesagt, natürlich ist das irgendwo romantisiert und alles. Und wenn es rein ökonomisch wäre, müssen wir wahrscheinlich sagen, okay, das ist super, das ist ein genialer Move. Aber letztendlich, eben, du bist ja halt schlussendlich Fan von einem Fußballclub, weil du dich mit dem identifizierst seit langem. Und wenn du, und auch wenn das natürlich nie so würdest sagen, du musst dich auch mit dieser Fanpolitik, mit dieser Vereinspolitik irgendwo identifizieren. Und wenn du halt siehst, okay, die ist eigentlich nur noch vorgegeben von einem anderen Verein, wo, ja, wie gesagt, wo du halt kannst einzelne Spieler besser machen und nachher wieder abgeben, aber das ist, der Verein selber verfolgt eigentlich nicht mehr ein wirklich eigenes Ziel, dann macht für mich wie auch als Fansein nicht mehr wirklich Sinn, unter dem Strich.
Aber wir haben natürlich auch viele Spieler, oder, die einfach eine Saison beim Verein sind und dann auch wieder weg sind. Oder? Also für mich macht jetzt das nicht einen grossen Unterschied, ob jetzt die von unserem Partnerverein kämpfen oder einfach sonst geholt werden. Oder? Weil, also dir sagte ich jetzt noch nicht ganz, dass das mega schlimm wäre, oder dass wirklich komplett das Gesicht verloren werden.
Es ist halt, weißt, wenn du zum Beispiel schaust, IB, wenn ein Samedo wäre jetzt definitiv nicht geblieben. Wenn jetzt der irgendwie ausgeliehen gewesen wäre von einem grossen Verein, der hat jetzt eingeschlagen, der hat sich bewährt in dieser Saison, dann ist klar, nächste Saison ist er weg. Und genau, und mit dem wahrscheinlich vier, fünf andere Spieler, die jetzt den Unterschied ausgemacht haben zum Meistertitel auch. Und dann haben sie zwar vielleicht andere Spieler, wo du auch wieder Meister wirst, das kann sein, aber was kaufst du denn noch das Trikot? Oder was findest du denn irgendwie noch? Also letztendlich sind ja die Spieler, die einem bleiben, eben gleich die, die vier, fünf Jahre in diesem Verein sind und dort eine gute Leistung bringen. Und die gibt es nachher halt einfach gar nicht mehr.
Für mich ist eben, weißt du, wenn jemand kommt als Junge und das grosse Team sieht dann eigentlich, okay, der wird sich bei uns eigentlich nicht durchsetzen, dass sie einfach sagen, du, schau, ihr kommt da eigentlich über. Weißt du, das kann ja dann auch eine gute Akquise Weise sein, oder? Für einen kleinen Verein, der sagt so, ah ja, du, schau, wir kommen da irgendwie günstiger rüber, oder? Ich meine, es sollte nicht ganz so rauskommen wie bei RB, wo dann irgendwie fragwürdige Klauseln natürlich drin sind. Aber,
also jetzt, in dieser ganzen Corona-Zeit habe ich mir schon vorher den Gedanken durchgekommen, was würde ich machen, wenn es meinem Verein so schlecht würde gehen und kurz vor dem Konkurs wäre und dann eine Firma kommt, die einsteigt und sagt, ja, aber hey, das ist, da, das ist dann übrigens, das wollen wir, und sonst funktioniert es nicht. Und dann würde ich überlegen, der Verein geht entweder Konkurs oder er wird zum Farmteam. Was ich dann würde genau, wie dann ich mich genau würde fühlen, das, keine Ahnung.
Ja, das ist jetzt sehr
aber es ist auch immer schwierig wäre.
Ja. Und ich meine eigentlich, rein vernünftigerweise müsste ich jetzt sagen, ja, selbstverständlich das Farmteam. Emotional wüsste ich es jetzt nicht, ob es denn nicht irgendwo gleich lieber mit, in der ersten Liga halt wieder anfangen, oder ich weiß nicht, wo fährt man an, wenn man Konkurs geht, erste Liga. Und dann gehst du halt irgendwo auf den Acker die Spiel schauen, aber du weißt, es ist noch dein Team.
Ja. Aber die Emotionen, oder? Also, was dahinter steckt. Und ich glaube, das hast du halt einfach verbindest mit dem, was so wie es ist jetzt. Und wenn dann etwas ändert an dieser ganzen Geschichte.
Ja, und das ist, also sind wir ehrlich, Fan bist du wegen Emotionen und nicht wegen ökonomischen Überlegungen. Außer vielleicht das GC-Fan. Nein, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt.
Fabio, willst du auch noch etwas gegen GC sagen? Da haben wir es
nein, aber was ich spannend finde, ist ja jetzt gerade die Zeit, die jetzt gerade läuft. Es geht auch ein bisschen in die emotionale Sache hinein. Bin ich noch richtiger Fan momentan, wenn ich die Mannschaft nur auf dem Fernsehen schaue? Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir mal darüber diskutieren in dem Podcast. Was macht das eigentlich mit einem Fan emotional, wenn er nur noch die Mannschaft auf dem Fernsehen unterstützen kann?
Ja, da könnte man, glaube ich, wirklich auch eine Kategorie füllen, ja. Also ja, ich habe meine Antworten von euch bekommen, ich finde es gut. Aber es ist ein heisses Thema und Fabio, absolut, ich gebe dir recht, also es kommt auch immer darauf an, was denn daherkommt. Also ich meine, wenn, weiß ich nicht.
Parma kommt.
Ja, hauptsächlich, wir haben dann schöne Farben und die Farben werden angepasst, oder? So, ja, solange wir nicht irgendwie gerade einen Energy-Drink überkommen, also ich weiss jetzt gar nicht, was es so gibt, aber vielleicht gäbe es nicht etwas. Ja, aber es ist ja auch noch die Frage, weißt, wird der Teamname geändert, wird die komplette Mentalität geändert, oder gibt es einfach hinterdurch irgendwelche Verträge, weißt, die gar nicht so spürbar sind? Also ich gebe dir sicher recht, wir müssen das sicher anschauen, bevor dass wir können entscheiden, ja, wie wir da weitergehen als Fan.
Ja, und eben, wir stellen uns natürlich jetzt auch ein bisschen die Optimalversion vor. Erstens ist es ein ganz geiler Verein, der dann da mit uns zusammenarbeiten will. Also erstens sehr erfolgreich und irgendwie auch mega sympathisch. Und es wären dann maximal 2-3 so Spieler, die dann, und den Rest kann man dann selber noch so ein bisschen kontrollieren. Es sind wahrscheinlich viele Wenns und Abers und so weiter, die man dann müsste halt anschauen. Sicher. Aber ich wäre grundsätzlich sehr, sehr kritisch.
Ja. Ja gut, dann wären wir durch, oder?
Ja, haben wir uns Bier wieder verdient.
Haben wir es uns wieder verdient, schön. Ja, dann würde man sagen, verabschieden wir uns für eine Woche und bis am nächsten Dienstag.
Schöne Woche. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über jeden Social Media Kanal wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanal posten wir 3 Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.